sehr gläubig. Sie war bei der Werner-Heukelbach-Mission und daneben ging sie auch in die Landeskirche. Mein Großvater war bis 4 Jahre, bevor er gestorben ist, nicht gläubig. Aber ansonsten war er auch ein wirklich guter Mann. Er war Landwirt, er ging nur, glaube ich, 4 Jahre zur Schule, aber er hatte eine Herzensintelligenz. Und ich habe meinen Großvater unwahrscheinlich geliebt. Ich war 14, als er gestorben ist, und sein Erbe, viele Dinge, die er mir mitgegeben hat, er hat seinen Wald geliebt, er hat seine Pferde geliebt, im Krieg war er Dragoner, und er hat mir wirklich sehr, sehr viel mitgegeben. Und das trage ich in mir, und das Erbe meiner Großmutter steht vor euch. Und darum sage ich euch das. Meine Großmutter hat jeden Tag, obwohl sie weder Waschmaschine noch Kühlschrank noch sonst irgendeine Vereinfachung in ihrer Arbeit als Landwirtin hatte, sie hat trotzdem jeden Tag für die ganze Sippe gebetet. Jeden Tag. Für ihre Kinder, für die Angeheirateten, für die Enkel, für die die Urgroßenkel später, für die Pflegekinder, die sie hatte, aus Deutschland während dem Zweiten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hat immer, immer, immer jeden Tag alle durchgebetet. Und das ist, was ich euch sehr gerne mitgeben möchte, ob Mann oder Frau, egal, ob jung oder alt, egal, ob viel oder wenig Zeit, ob gesund oder krank, egal, man kann immer beten. Und wenn man keine Zeit hat, kann man vielleicht beten, wenn man am Warten ist irgendwo. Das haben wir ja alle immer wieder irgendwo warten. Ich möchte euch wirklich ermutigen zu beten, weil ich bin zu 100% überzeugt, wenn meine Großmutter nicht für mich über viele, viele Jahre, ergebnislos übrigens, gebetet hätte, würde ich nicht hier stehen. Glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass ich trotz all den Sachen, die ich gemacht habe, dass ich das alles relativ unbeschadet überstanden habe, dass das auch ist wegen diesem Gebetssegen, in den ich eingewickelt war durch die vielen Gebete von meiner Großmutter. Ich möchte euch wirklich ermutigen, auch wenn ihr nichts seht, zeitlebens von dem, was ihr betet, auch wenn diese Menschen, für die ihr betet, sich überhaupt nicht verändern, sich überhaupt nicht interessieren für den Glauben, der Same ist gesetzt. Und er wächst, manchmal lange Zeit im Verborgenen, aber er wächst. Und ich möchte euch, ich bin meiner Großmutter, obwohl ich sie nicht einmal geliebt habe, aber ich bin ihr so dankbar, dass sie das gemacht hat. Und ja, das ist wirklich mein Wunsch, dass wir in der Schweiz und woher auch wir kommen, wohin auch wir gehen, dass wir wirklich beten für unsere Sippen, für unsere Angehörigen, dass das wirklich zu einem ernsthaften und treuen Gebetsanliegen wird für uns. Ich bin sicher, wenn wir das tun würden, dann wären wir an einem anderen Ort. Weil das hat eine Wirkung. Wir beten nicht ins Leere. In meiner Kindheit wurde ich durch zwei Dinge vor allem geprägt. Das eine war eine sexuelle Vergewaltigung, die begonnen hat, nachdem ich 6 Jahre alt war. Und das hat gedauert, bis ich ungefähr 12 war. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das hat mich geprägt. Und das zweite war mein Vater. Er hatte, wie es in diesen Jahren oft der Fall war, wir hatten ja diese Polio-Epidemien in der Schweiz und er hatte auch Kinderlähmung. Und dadurch ist er jähzornig geworden. Er war vorher ein Bergkletterer, ein Sportler, wirklich Sportler, auch Fahrradfahrer. Und dann plötzlich so unbeweglich mit einfach allen Beeinträchtigungen, die das mit sich bringt, eine so starke Bremse im Leben von einem Menschen, der erst 21 Jahre alt war. Das hat ihn wirklich geprägt und zum jähzornigen Mann gemacht. Und wir 4 Kinder haben stark darunter gelitten, weil er uns immer geschlagen hat. Ich selber habe weitaus am wenigsten Schläge bekommen, weil ich die Jüngste war. Und meine Eltern haben mir später immer gesagt, dass ich so herausgekommen bin, wie ich herausgekommen bin, weil ich zu wenig Schläge hatte. Also sie waren überzeugt über ihre Erziehungsmethode. Meine Pubertät war entsprechend schwierig. Also ich war irgendwo. Ich hatte in meinem Elternhaus, meine Eltern haben uns wirklich gefördert, was die Schule und Schulbildung und Ausbildung, Studien und was weiß ich betraf. Und das ist ja schon etwas Wunderschönes. Aber emotional, Geborgenheit, Wärme, Liebe, auch körperliche Zuneigung haben wir nicht gehabt. Und wir haben, alle vier Kinder haben mehr oder weniger darunter gelitten. Ich habe extrem darunter gelitten. Und ich hatte schon früh Probleme deswegen mit der Polizei. Und das war eben mit ein Grund, warum ich so weit weggehen wollte für die Berufslehre, dass ich ganz sicher nicht mehr nach Hause muss. Dann habe ich mit 20 Jahren zum ersten Mal geheiratet. Und ich habe immer gedacht, als ich im Jahr 2011 zum Glauben gekommen bin, habe ich immer gedacht, das war das erste Mal, dass ich Jesus begegnet bin. Und ich war schon ein paar Jahre gläubig, als ich mich daran erinnert habe, das stimmt ja gar nicht. Wir haben geheiratet mit 20, weil wir auf eine bestimmte Art und Weise gläubig waren. Und das war so, meine Schwester, das war in den 70er Jahren, meine Schwester hatte eine Weltreise gemacht mit Rucksack und Schlafsack und einfach wie man Autostopp und möglichst günstig und billig, wie man das damals gemacht hat. Und als sie nach 1,5 Jahren zurückgekommen ist von ihrer Weltreise, war sie gläubig. Und wir, unsere Familie, wir waren Protestanten, wir gingen zur Kirche, also das war delegiert an meine Mutter. Meine Mutter ging mit den Kindern, die dann gerade anwesend waren, zur Kirche an Weihnachten, an Ostern und vielleicht noch an Karfreitag. Und das war's dann. Und dann hatten wir unser Soll erfüllt. Und so haben wir unseren Glauben gelebt. Und an Weihnachten hat sie immer die Weihnachtsgeschichte gelesen und ich war jeweils sehr ungeduldig, habe immer gedacht, wann kommen endlich die Geschenke. Aber irgendwie haben wir das immer überlebt, diese Weihnachtsgeschichte. Und ansonsten haben wir gebetet vor dem Essen, am Mittag, ganz sicher, manchmal noch am Abend. Aber ich war schon fast 20, als ich das Gebet verstanden habe, als ich verstanden habe, was wir überhaupt beten, weil das ging immer in einem Atemzug. Das war so schnell gesprochen, dass das gar nicht verständlich war. Aber das war unser Gebet. Und als dann meine Schwester von der Weltreise nach Hause kam, da hatte sie olivgrüne Haare, das ging ja noch, aber dass sie gläubig war, das konnten wir nicht verstehen. Und die olivgrünen Haare hatte sie, sie war auch dunkelhaarig eigentlich, aber sie hatte während der Reise ihre Haare immer mit Omo gewaschen, weil das praktisch und günstig war. Und Omo hat ein starkes Bleichmittel und das hat ihre Haare heller gemacht, also grün, einfach olivgrün. Aber das konnten wir verstehen und dieses Olivgrün ging ja dann weg, als sie wieder Shampoo benutzte. Aber der Glaube ging nicht weg und das hat uns wahnsinnig genervt. Also mich hat es extrem genervt, diese Schwester mit ihrem Jesusglauben. Und nach 3 Sätzen war sie immer beim Glauben. Da kannst du über Sirup sprechen oder über Zahnbürste oder über die Steuerrechnung. Die war immer, immer hat sie den Bogen gefunden zu Jesus. Mich hat das wirklich genervt. Und dann war ich zu der Zeit in Lausanne und habe mit meinem Freund zusammengelebt. Sie hat immer gesagt, ihr lebt in Sünde, das darf man nicht. Unverheiratet zusammenleben, wir haben immer gedacht, ja, also beruhige dich, uns geht es gut. Und dann hat sie einmal gesagt, du, da kommt ein Nicky Cruz nach Lausanne, den müsst ihr unbedingt schauen gehen. Und wir haben gedacht, gut, das machen wir, dann gibt die endlich Ruhe. Und dann sind wir in den Palais de Beaulieu gegangen und haben diesen Nicky Cruz angehört. Und alles, was ich verstanden habe, war erstens, du musst Geld geben, viel Geld, Spende. Und zweitens, wenn du nicht in die Hölle gehen willst, musst du nach der Veranstaltung nach vorne hier auf die Bühne kommen. Und wir wollten natürlich nicht in die Hölle gehen, wer will das schon? Und dann sind wir nach vorne gestürzt und wurden in Empfang genommen von einem nicht wirklich sympathischen Ehepaar aus der Pfingstgemeinde. Und die haben uns, ich weiß nicht, ab da waren wir fast immer, also fast jeden Tag mit denen zusammen. Sie haben uns abgeholt, sie haben uns in die Kirche gebracht, wir gingen zu ihnen nach Hause, wir hatten Bibelabend, wir hatten Singabend, dann haben wir irgend noch, ich weiß nicht, also wir waren permanent mit dem Glauben beschäftigt, aber Außer dass ich eine wunderschöne, und mein Freund auch, wir hatten beide wunderschöne Bibeln gekauft, so mit Reißverschluss und Gold. Wir waren wahnsinnig stolz auf unsere Bibeln, aber unser Glaube war einfach Pflichterfüllung. Wir haben keine Beziehung zu Jesus gehabt. Wir haben nicht gewusst, dass es überhaupt um Beziehung gehen könnte. Wir haben gedacht, das ist eine Art Checkliste und da erfüllst du einfach Punkt für Punkt und dann bist du ein guter Christ und kommst eben nicht in die Hölle. Das war unser Leben. Und dann haben wir gehört, dass da eine Erwachsenenwassertaufe sein soll. Da haben wir gesagt, ja, das müssen wir auch machen, haben wir noch nicht. Und dann hat der Pastor gesagt, nein, das könnt ihr nicht, dafür müsst ihr verheiratet sein. Und darum haben wir zum ersten Mal geheiratet, weil wir die Wassertaufe wollten. Und als wir dann nach der Hochzeitsreise wieder in die Kirche kamen, da war der Pastor weg, da war ein anderer da und irgendwie wurden wir, keine Ahnung warum, es war einfach nicht mehr dasselbe. Wir waren verheiratet, hätten die Wassertaufe jetzt haben können, jetzt wollten wir sie nicht mehr und nach 2-3 Monaten waren wir wieder voll weg. Das war die erste Odyssee in den Glauben, die ich so viele Jahre vergessen habe. Dann habe ich weitergelebt, im Beruf war ich immer erfolgreich, im Privatleben immer nicht erfolgreich. Ich habe einfach nicht gewusst, was für Gefühle ich habe, wo die überhaupt sind, wie man fühlt, was man fühlt. Ich habe nicht gewusst, in welche Männer mich verlieben. Ich habe irgendwie diese Parameter haben bei mir gefehlt. Und dann habe ich mich logischerweise immer in die falschen Männer verliebt. Mit knapp 30, also mit 29 ganz genau, habe ich ganz intensiv gespürt, dass ich Kinder haben möchte. Man hat ja auch das Alter dafür. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ein Mann her. Habe ich mir überlegt, welche Art von Mann könnte ich mir als idealen Mann vorstellen für meine potenziellen Kinder. Und dann habe ich gedacht, das muss ein Jugoslawe sein. Damals sagte man ja noch Jugoslawien. Und dann bin ich losgefahren und habe Urlaub gemacht dort und habe tatsächlich einen wunderschönen Serben kennengelernt und den... Ja, ein Jahr später haben wir geheiratet. Und er wollte auch Kinder und ich wollte auch Kinder. Die zweite Heirat war also, weil wir Kinder haben wollten. Und dann habe ich 5 Schwangerschaften gehabt und es hat nie geklappt. Und bei der 5. wurde ich unterbunden. Und das war für mich schlimmer als die sexuellen Vergewaltigungen oder der Jähzorn von meinem Vater. Dass ich, wo so viele Kinder unerwünscht sind oder abgetrieben werden oder was weiß ich, dass dieser vermeintlich liebe Gott mir nicht einmal ein einziges Kind schenkt, das habe ich nicht verstanden. Das hat mich extrem zornig gemacht über Gott, extrem enttäuscht gemacht auch über alle diese Christen, die so Lügengeschichten erzählen über Gott. Ich wollte damit gar nichts mehr zu tun haben. Wirklich gar nichts mehr. Und auch mit meiner Schwester, die blieb ja gläubig. Der Glaube war bei uns zu Hause ein Tabu. Das wurde über Jesus und all diese Geschichten wurde nicht mehr gesprochen, weil ich war einfach zornig. Und in meiner Enttäuschung habe ich dann alles gesucht und gemacht, was nicht christlich ist. Alles andere war willkommen, alles andere war interessant und ich war fasziniert und ich fühlte mich so ungefähr wie dieser Baum. Dieser fast ausgetrocknete Baum. Und ich war auf der Suche nach Lebenswasser, ich war auf der Suche nach Lebenssinn, nach Heimat. Einfach, dass es eine Berechtigung gibt für mich, warum ich atme. Und dann habe ich 12 Jahre im Schamanismus verbracht. Und da habe ich lange Zeit gedacht, jetzt habe ich gefunden, jetzt bin ich angekommen. Dieses Bild hier war, wir haben viele schamanische Reisen gemacht in eigentlich alle Kontinente. Und das hier ist aus Südamerika. Da haben wir unter anderem eine Droge genommen, die bewusstseinsfördernd sein soll, um die Lebensprobleme und die Lebensnöte, die man hat, schneller zu überwinden. Und ich bin die Frau im Türkis-T-Shirt. ist schon ein paar Jahre her. Und da hinten rechts seht ihr den Schamanen, der Don Miguel mit seiner Frau. Die haben 12 Kinder gehabt und diese Frau, die war ungefähr halb so breit wie ich. Und auch kleiner. Also eine sehr zierliche Frau. Und ich habe mich immer gefragt, wie hat die das gemacht? Eine so zarte Frau und so schwere Lebensbedingungen. Die hat alle ihre Kinder in ihrer Art Pfahlhütte zur Welt gebracht. Also das hat mich schwer beeindruckt. Und wir sind gegangen zu diesen Indianern und haben Kleider mitgebracht und ich habe natürlich eine völlig falsche Wahl getroffen. Die brauchen Stiefel, die brauchen Regenjacken, die brauchen Hosen und ich kam da mit meiner Glitter- und Glimmer-T-Shirts und Spaghetti-Trägern und so. Also wirklich, ich habe mich so geschämt in dieser Hütte, als diese Kleider am Boden waren, habe gedacht, das ist wieder mal einfach typisch, wenn man sich nicht auseinandersetzt, was der andere Mensch wirklich braucht. Man will ihm etwas Liebes tun, aber es ist einfach nur peinlich. Und der Don Miguel, das war ein ganz normaler Mann, ein Kleinlandwirt mit Zuckerrüben und 2-3 anderen Sachen. Die waren sehr, sehr arm. Und er ist Schamane gewesen, weil er das von seinem Vater übernommen hat. Er war der älteste Sohn. Und er war nicht Schamane, weil er das super fand, weil er sich außerordentlich fand, ganz und gar nicht. Er hat diesen Dienst gemacht, diesen ehrenamtlichen Dienst, weil er halt einfach das als seine Lebensberufung gesehen hat. Diese 12 Jahre haben mich sehr geprägt. Ich habe da viele Dinge gelernt und auch viele Dinge nicht vergessen, was ich da gelernt habe. Aber es hat mir nicht den Frieden gebracht, den ich erhofft habe. Es hat mich nicht ans Ziel gebracht. Ich habe in dieser Zeit, hat es begonnen ganz intensiv mit Albträumen in der Nacht. Und da ging es immer um Leben und Tod. Das waren keine Spaziergänge. Das war wirklich lebensbedrohlich. Ich habe immer sehr laut geschrien. Und mein heutiger Mann neben mir ist immer aufgeschreckt und hatte Angst. Und in den letzten Jahren, bevor ich Jesus kennengelernt hatte, habe ich jeweils 2 solche Träume gehabt. Einen beim Einschlafen und einen beim Tiefschlaf. Und das war wirklich, ich hatte dann Angst vor dem ins Bett gehen und habe oft einen großen Schlafmangel gehabt deswegen, weil ich einfach Angst hatte, wieder in diese Albträume zu gehen. Also der Schamanismus hat sehr wohl Dinge bewirkt. In den letzten Jahren war ich dann in einem spirituellen Zentrum, da ging es nur noch um Liebe und Jesus. Und ich habe gedacht, dass ich jetzt gläubig bin. Ich habe gedacht, dass ich an den gleichen Jesus glaube wie meine Schwester. Ich habe nicht gewusst, dass es ein esoterischer Jesus ist. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es esoterische Jesuser gibt. Und ihr seht ihn mit dem roten Pfeil, ein Bild, das bin ich vor dem Altar. Und ich habe damals gearbeitet als Energiearbeiterin, als Medium, also das ist Wahrsagerin. Ich habe als Lichtheilerin gearbeitet, habe gebetet für die Menschen, die zu mir gekommen sind, habe zu den Engeln gebetet, zu den Krafttieren, zu meinen Geistführern und so weiter. Und ich habe auch sehr stark mit großer Liebe mit der Christusenergie gearbeitet. In diesem Zentrum hatten wir einen Christustempel, Christusessenzen, einen Christussegen, Christusgebete, also das war Christus von morgen bis am Abend, auch Yeshua. Also wir haben alle diese Namen auch gehabt. Wir haben auch eine eigene Bibel gehabt und da war die Kreuzigung ein wenig abgeändert. Also die zentrale Botschaft von uns Christen war abgeändert in dem Sinn, dass Jesus nicht gestorben ist, sondern nur ohnmächtig war. Und dann wurde er von seiner Essener-Freunden und Freunden wieder zum Leben zurückgeholt durch Gebete und Kräuter und so. Das war der esoterische Jesus. Und erst als ich den richtigen Jesus kennengelernt habe, habe ich gemerkt, eben, dass es da unterschiedliche gibt. Und heute, ich bin ja jetzt 13 Jahre im Glauben, heute gibt es diesen esoterischen Jesus noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Der verbreitet sich, also diese, es sind mehrere, aber es ist immer dasselbe, dass die Kreuzesbotschaft oder dass er sich für uns gekreuzigt hat, damit wir Vergebung erfahren dürfen, damit wir ein neues Leben erfahren dürfen und die Auferstehung, all das ist dann eben nicht. Ansonsten ist es plus minus derselbe. Aber es gibt natürlich auch keine Sünde. Das Wort Blut kommt nicht vor, das Wort Gericht kommt nicht vor, das ist alles Tabu. Und das ist, was ich damals geglaubt habe und was Esoteriker oftmals glauben. Es gibt keine Sünde, das heißt, wir sind einfach durch und durch gut. Es gibt keinen Satan, das sind nur die dummen, zurückgebliebenen Christen, die glauben, dass es Satan gibt. Aber es gibt keinen Satan. Ich war wirklich felsenfest überzeugt, dass das eine Lüge ist. Und jeder Mensch ist reine Liebe. Wir tragen alle Lösungen für unsere Probleme in uns. Wir müssen diesen Schatz, den wir in uns tragen, nur wieder auferwecken. Mit viel Geld, aber einfach auferwecken. Und diese Albträume und dann die Fratzengesichter, die ich mehr und mehr gesehen habe, das war in den letzten Jahren wirklich unerträglich. Und ich konnte das nicht kontrollieren, ich konnte das nicht bremsen. Ich habe große Ängste gekriegt, unter Menschen zu gehen, weil ich jedes Mal gedacht habe, dass ich jetzt wieder etwas sehe. Und das ist das Wesentliche von den Dingen, die ich gemacht habe. Ich habe viele, viele, viele Ausbildungen gemacht. Ich habe, da ich keine Kinder gehabt habe und immer gearbeitet habe und gut verdient habe, konnte ich sehr viel Geld investieren in meine eigene Erleuchtung, sozusagen. Und dann kam ein Moment, wo ich mir eingestehen musste, Zoe, wenn du jetzt sterben würdest und darauf schaust, was du hinterlässt in deinem Leben, dann ist das Müll. Leider. Und dann kam eben der ominöse Karfreitag 2011, wo ich vor meinem Altar, den ihr vorher gesehen habt, zusammengebrochen bin. Und da habe ich zu Gott, zum wahrhaftigen Gott, Gott sei Dank, zum wahrhaftigen Gott gerufen und habe gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich Gott oder Jesus gesagt habe, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mir helfen oder mich zu dir nehmen. Wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich deine Hilfe. Und er hat dieses Gebet erhört und ich bin so dankbar. Ich kann euch sagen, ich bin jeden Tag danke ich dafür, dass er dieses Gebet erhört hat, weil ich bin überzeugt, mich gäbe es nicht mehr heute. Ich wäre nicht mehr im Leben. Ich habe so oft mit dem Leben gespielt und entweder wäre ich wahrscheinlich in einer Klinik krank oder tot. Aber das war wirklich der letzte Moment. Und es gab diese drei Dinge, die mich bewogen haben, mich diesem Jesus wirklich auszuliefern mit Haut und Haar und Seele und einfach mit allem, was mich ausmacht. Und das erste ist, weil der Pastor gesagt hat, dass nur Jesus die Quelle ist. Und mir wurde bewusst, dass das, was ich gemacht habe, zum Teil auch funktioniert. Ich habe auch Heilungen erfahren, aber es ist die falsche Quelle. Es ist eine widergöttliche Quelle und das ist der große Unterschied. Welche Quelle bedient dich? Ist das die Quelle von Jesus Christus, der zum Leben führt, zum ewigen Leben führt, oder ist es die Quelle von Satan, der letztendlich zur Zerstörung und zu Tod führt? Und das wurde mir da bewusst und dass nur bei ihm unser Durst, unsere Sehnsucht beantwortet werden kann, dass nur er das macht. Das heißt, dass bei ihm dieses Hamsterrad aufhören muss, weil er ja unseren Durst stillt. Und das Zweite war dann, dass es nur einen Gott gibt, dass wir nicht an mehrere Götter glauben dürfen. Und da wurde mir bewusst, also ich habe vielleicht 15, so ein Brimborium gehabt von vielleicht 15 Dingen, von denen ich den Eindruck gehabt habe, die brauche ich, damit ich überhaupt überleben kann. Und da sagt er, dass nur Jesus allein all das abdeckt, wovon ich überzeugt war, dass ich es auch brauche. Energetisiertes Wasser, meine Heilsteine, meine Krafttiere, das Krafttier für diese Not, das Krafttier für diese Not, dann all die verschiedensten Engel und so weiter und so fort. Das ist ein Leben von einem Esoteriker. Wenn ihr euch vorstellt, wenn der aufsteht, dann hat schon seine Bettwäsche eine bestimmte Farbe, die eine bestimmte Energie transportieren soll. Das Material ist kein Zufall, wie das Bett steht, ist kein Zufall und so weiter und so fort. Der ganze Tag ist getaktet mit unzähligen Dingen, die er braucht, damit er seiner Meinung nach überhaupt überleben kann. Ist sehr anstrengend. Und das Dritte, da bin ich zusammengebrochen innerlich. Da hat dieser Pastor doch gesagt, der Feind zeigt sich manchmal verführerisch als Lichtengel. Und in diesem letzten spirituellen Zentrum ging es ja nur um Licht, Licht und Liebe. Licht und Liebe war für uns das Gleiche. Und da musste ich mir eingestehen, und ich kann euch sagen, das war nicht lustig, dass ich mich offensichtlich kolossal geirrt hatte. Wirklich kolossal geirrt. Auf der ganzen Linie. Dass ich falsch gesetzt habe, falsch investiert habe, Zeit und Geld und Glauben. Und das war sehr demütigend. Gerade wenn man überzeugt ist, dass man es besser weiß als die dummen Christen. Und sich dann eingestehen muss, dass man dumm war. Das war wirklich nicht lustig. Und an diesem Abend, in diesem Glaubensgrundkurs, wo ich da war, habe ich zum ersten Mal wirklich zu Jesus Christus gebetet und habe ihn um Vergebung gebeten, dass ich mich so geirrt habe. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe vielleicht, ich weiß nicht mehr, 20 so Säcke, Migros-Säcke, ihr kennt diese Tüten, habe ich gefüllt mit Ware. Und bei uns zu Hause wurde es schon heller und friedlicher. Da begann mein Prozess. Und dann begann ein Umbau, eine Totalrenovation. Das Einzige, was geblieben ist, ist mein heutiger Mann. Sonst ist nichts geblieben. Meine Freunde wurden zum größten Teil, blieben sie fern. Die wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Der Beruf, Medium, Wahrsagerin, kannst du vergessen, ist ja klar. Es war eine, ja, man bezahlt einen Preis, aber man bekommt viel, viel mehr. Und ich habe durch diesen Schritt, dass ich gesagt habe, ich will zu dir kommen, Jesus, und ich bitte dich um Vergebung, dass ich so gegen dich gewirkt habe, diese Wiedergeburt, die ich da erleben durfte und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das hat sich vielfach gelohnt, wirklich vielfach. Auch, ja, ich habe dann geheiratet, ein drittes Mal, meinen heutigen Mann, der heute auch gläubig geworden ist. Und das hat auch unsere Beziehung sehr stark verändert und verbessert. Es ist ein Unterschied, ob man zu dritt in der Ehe ist oder ob die beiden Egos einfach sagen, wo es lang geht. Und zu dritt meine ich mit Jesus. Und ich habe dann auch einiges gelernt. Und das möchte ich euch zum Abschluss noch sagen. Das Gleiche, was ich schon zu Beginn gesagt habe. Beten lohnt sich. Ihr seht meine Großmutter ganz groß. Aber ich habe geglaubt, die Frau, die Person, die mich zum Glauben gebracht hat, ist die Frau oben rechts. Das war die letzte quasi, die mich gepflückt hat und mir gesagt hat, komm in einen Glaubensgrundkurs, komm mal in einen Gottesdienst, die sich wirklich aktiv um mich bemüht hat. Und ich dachte, diese blondhaarige Frau hat mich zu Jesus gebracht, bis mir bewusst wurde, das stimmt nicht. Meine Großmutter war die erste, dann meine Schwester oben links, ist leider schon gestorben, war die zweite. Dann hatte ich einen guten Kollegen, der auch mit mir in der Esoterik war, aber 6 Jahre früher zum Glauben kam. Und zu unterst eine Freundin, übrigens aus der Heilsarmee, die auch, mit der ich sehr eng unterwegs war und bin und die auch schon ewig lang im Glauben ist. Also ihr seht manchmal, und ich glaube bei uns allen, war ja wahrscheinlich, also bin ich sicher, zumindest jemand hat für euch gebetet, für alle die, die Jesus schon kennen. Und auch für die hoffentlich, die Jesus nicht mehr so richtig kennen oder noch nicht so richtig kennen, das Gebet ist wirklich das Wichtigste. Und ich bin enorm dankbar. Und dann auch zu erfahren, und das gilt für uns alle, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es reicht nur, ihm zu sagen, hey, da bin ich, nimm mich, vergib mir, mach mich neu. Und dann macht er es. Ich meine, jeder, das heißt 100%. Und das ist nicht an eine Bedingung geknüpft, sondern das ist jeder. Und dann eben im 14 haben wir geheiratet, damals waren wir noch Imker. Und B, für alle die, die meinen, das sei ein Pseudonym. Nein, ist kein Pseudonym. Mein Mann heißt B. Es gibt B. B-E-E. Eigentlich B, aber ich sage B. Und ich durfte auch erleben, dass Gott wirklich auch aus einem unguten Leben etwas Gutes machen kann. Und er verändert uns und er möchte alle verändern. Jetzt weiß ich nicht bei euch, wo ihr steht, aber wenn ihr durch diese Worte irgendwie, wenn es in euch innen etwas ausgelöst hat, dann kommt zu uns, oder? Weil wir sind gerne da und beten für euch. Es sind nicht wir, die etwas tun, sondern es ist Jesus, der es tut. Aber wir sind gerne Brückenbauer dazwischen. Weil ich kann euch sagen, damals, an diesem 30. Oktober 2011, als ich gewusst habe, jetzt ist meine letzte Chance, um zu diesem Jesus zu kommen. Ich habe das gespürt, wirklich meine letzte Chance. Und als ich in diesen Raum gekommen bin, wo das Gebet stattgefunden hat, die Türklinke war so schwer, ich kam fast nicht in den Raum. Aber ich habe gewusst, ich muss die runterdrücken, ich muss die Tür aufstoßen, ich muss da reingehen, ich muss dieses Gebet beten, sonst ist Schluss für mich. Und wenn jemand auch nur ansatzweise dieses Gefühl hat heute, dann bitte geht nicht einfach mit vollem Magen nach Hause, sondern kommt vorher zu uns, weil es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Und noch eine letzte Folie. Ich wollte mein ganzes Leben schon schreiben und ich wusste nie über was. Und ich habe nie geschrieben. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin, habe ich zwei Bücher geschrieben. Das erste, Frauen beten anders, das ist heute, soviel ich weiß, vergriffen. Das war mit dieser blonden Frau, die ich euch gezeigt habe bei den Beterinnen, die mich gepflückt hat. Sie ist Fotografin, mit ihr zusammen haben wir ein Dankbuch geschrieben, einfach zum sagen, hey Jesus, wir sind dir dankbar, wir sind dir unendlich dankbar, du bist wirklich gut. Und das zweite, Lichtfängerin, ist meine Lebensgeschichte. Das habe ich bei mir. Wenn ihr mehr wissen möchtet über die Esoterik, wie das so geht, wie man da rauskommen kann, dann kommt zu mir. Ich bin dann am Büchertisch. Also das ist in Kürze meine Geschichte. Und ich möchte gerne zum Abschluss noch beten für euch, für uns. Jesus, ich danke dir, dass du so viele Menschen heute an deinem Tag zusammengebracht hast. Wir durften essen, wir durften Gemeinschaft haben, wir durften an schönen Tischen sitzen, an der Wärme, mit Licht und mit dir. Ich danke dir für dieses Chor. Segne du alle, alle, so wie nur du das kannst. Berühre alle Menschen heute und wenn jemand da ist, die oder der irgendwo stecken geblieben ist auf dem Weg zu dir, dann bitte zieh sie, nimm sie an der Hand, dass wir nachher für sie beten dürfen. Und alle die, die mit dir unterwegs sind, segne sie für ihre Treue, ihr Ausharren und rüste sie aus für das, was kommt. Ich danke dir, Jesus. Amen.